CMS, Chaos macht Schule, oder wie der CCC die Medienkompetenz im deutschen Bildungssystem fördert. Der Vortrag wird sich mit dem Chaos macht Schule Projekt beschäftigen, das bundesweit im Chaos Computer Club läuft derzeit, und eine Einführung darin wird gleich Jan geben. Ich bin remote, ich komme aus dem Chaos Computer Club Hamburg, bin da seit mittlerweile, ich glaube, 6 Jahren aktiv. Im Rahmen dieser Aktivität bin ich dann irgendwann zum Chaos macht Schule Projekt gestoßen, relativ früh, in einer sehr frühen Phase, und mache das jetzt mittlerweile auch seit knapp 4 Jahren. Was gibt es noch zu sagen? Ja, Berufsinformatiker, da auch notorisch wenig Zeit, die meisten Überstunden gehen für das Projekt drauf, um an Schulen zu gehen, den Leuten was beizubringen.
Ja, hi, ich bin Jan, oder auch vielleicht schon als Volkhorn bekannt. Ich komme auch aus Hamburg und bin seit ungefähr 3 Jahren beim CCC dabei und seit 2 Jahren bei dem Projekt dabei. Und bei mir ist es ähnlich wie bei Remote auch. Ich habe zwar Informatik ganz normal studiert, aber jetzt seit kurzem eben auch angefangen so mit Vollzeitarbeit, und das kostet auch viel Zeit, und ja, Urlaub und sowas geht natürlich dann auch immer für Vorträge drauf. Ja, genau. Wir sind, wie gesagt, schon bundesweit inzwischen. Es fing 2008 an ungefähr, da hat es sich in Hamburg und Mannheim parallel entwickelt. Recht unabhängig voneinander, zufälligerweise auch unter dem gleichen Namen. Liegt ja auch nahe irgendwo. Und dann hat man sich irgendwann angefangen zu organisieren, kurz zu schließen. Da war ich noch nicht dabei. Björn war da von Anfang an dabei. Und dann haben wir inzwischen ungefähr 11, also wir haben inzwischen 11 RFAs, die mitmachen, regelmäßig eben zu Schulen gehen, auch mit Unis zusammenarbeiten, die Fortbildungen machen, also nicht nur direkt mit Schülern arbeiten, sondern auch mit den Lehrern arbeiten. Oder auch wirklich mit den, nicht nur den Lehrern an der Schule, sondern auch mit den Lehramtsstudenten an der Uni schon arbeiten, weil im Endeffekt ist natürlich das Ziel, wir können nicht alle Schüler bedienen, rein aus Ressourcen. Unser Ziel ist natürlich, irgendwie möglichst viel von diesem Wissen an sogenannte Multiplikatoren zu kriegen, dass wir möglichst viele Leute haben, die unser Wissen wieder weitertragen können. Ja, der, vom Stil her ist das meiste einfach tatsächlich Vorträge und Workshops. Hingehen und ein bisschen was erzählen. Reicht schon meistens aus, wenn man da wirklich super einfache Sachen erzählt. Ja.
Ja, eine häufig gestellte Frage, die wir bei Vorträgen kriegen, ist gut nicht im klassischen Sinne jetzt hier abgebildet mit was ist das Internet, aber wir bemerken natürlich ganz stark, dass wir zwischen einzelnen Parteien, also Lehrer, Schülern, Eltern, grundsätzlich massive Lücken haben, was Medienkompetenz angeht, in wie auch immer gearteter Form. Das ist ein Problem, was sich jetzt mit der Zeit ausradieren wird von alleine, das ist so self-solving auf Dauer. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ganz generell ist das so eine Frage. Wir haben bisher davon abgesehen, dieses Gerät mitzubringen. Wir haben das im Club. Wir haben Angst, dass es kaputt geht und eine Massenpanik auslöst. Das ist ein anderes Thema. Ganz generell kann man sagen, dass wir bei diesen Vorträgen alleine an den Fragen, die wir nach der Veranstaltung, während der Veranstaltung gestellt bekommen, ungefähr so den Level abschätzen können, den die Leute haben. Also auch Schüler stellen sehr gerne Fragen in Richtung dem, was gerade so casual im Netz rumläuft, GNU.to. Das war eine ganz beliebte Frage, eine ganze Zeit lang. Konnten wir bei jedem Vortrag vorher darauf wetten, man hat das Geld auf jeden Fall verloren. Eltern hingegen stellen sehr häufig Fragen über ganz grundlegende Sachen. Grundlegende Sachen, Betriebssysteme, grundlegende Sachen, was ist überhaupt ein Browser? Wenn ich mit meiner Kreditkarte zahle, ist das überhaupt sicher? Da merkt man halt, dass eine gewisse Grundlücke schon da ist und sich der Status nur extrem langsam halt auch verbessert. Es gibt natürlich immer so ein paar Peaks, die uns die Statistik ruinieren, das ist, wenn die Eltern Informatiker sind, sind aber dann in der Regel auch die, die uns an die Schulen einladen, wenn die Schule das nicht gebacken bekommt. Was wir mittlerweile sehr verstärkt haben sogar. Also, wir werden von Elternräten angesprochen und weniger von den Schulen selber mittlerweile. Ja, das hat sich auch ein bisschen dahin verschoben. Ja, und auf dieses Self-Sorting so ein bisschen zurückzukommen, die Schulen haben halt zwei so elementare Probleme bei der Medienbildung. Erstens, sie haben eine total veraltete Hardware häufig. Das ist teilweise bestimmten vertraglichen Umständen geschuldet. In Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein gibt es zum Beispiel die Dataport. Dataport, das ist ein Unternehmen, eine Gesellschaft öffentlichen Rechtes, die gegründet wurde, um die IT in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel in den Ämtern einmal zu standardisieren und um Kosten einzusparen. Und die haben in Hamburg unter anderem, aber auch in Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig weiß, den Schulsektor auch. Das heißt, die stellen ein gewisses Budget bereit. Das Budget kriegen die Schulen sozusagen. Dataport gibt Hardware vor, die gekauft werden muss. Und das läuft in der Regel so ab, dass minderwertige Hardware zu erhöhten Preisen verkauft wird, die da sich dann in der Schulausstattung niederschlägt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, bei der Einführung von Windows 7 hieß es, die bayerischen Schulen upgraden jetzt auch auf Windows XP. So, das ist ungefähr der Stand, den wir da vorfinden. Ein Hauptproblem, das wir damit haben, ist, dass die Themen auch wesentlich zu lange brauchen, um die Lehrpläne der Unis zu erreichen. Bevor Medienkompetenz ein Thema in den Lehrplänen der Unis wird, da vergehen mal gut und gerne so 10, 15 Jahre, bevor das wirklich aktiv behandelt wird. Und das wächst sich jetzt von alleine so ein bisschen raus. Schlichtweg dadurch, dass wir eine neue Generation Lehrer kriegen, eine neue Generation Eltern, eine neue Generation Kinder wieder, die dann sozusagen den nächsten Release bilden und die nächste Version, die ist auf jeden Fall besser, wie man das ja immer auch bei Software gerne verspricht. Wir versprechen uns von der nächsten Version Eltern, die haben Medienkompetenz, das sind Digital Natives, die sind damit aufgewachsen, die werden das weitergeben können, die werden wenigstens die Grundlagen weitergeben können. Deshalb verschiebt sich dieses Gleichgewicht von Schülern, die wirklich viel Medienkompetenz haben, zu Lehrern und Eltern, so langsam aber sicher. Ja, wir haben das ja auch, wie gesagt, wir haben Informatiker-Eltern im Publikum, da merkt man dann auch, wenn die Kinder entsprechend drauf sind, wir fragen ganz gerne, wir haben in Hamburg relativ viel Publikumsinteraktion, da sind solche Sachen bei wie, welches Betriebssystem nutzt ihr? Da gehen dann Windows so gefühlte 90% Abdeckung hoch, hängt davon ab. Also wenn wir jetzt in besseren Stadtteilen sind, ist die Mac OS X Abdeckung oder Mac Abdeckung so ein bisschen höher. Überraschenderweise poppt aber hin und wieder mal Ubuntu mittlerweile auf. Und das scheint ein Trend zu sein, der sich auch irgendwie nicht totläuft langsam. Das lässt auf jeden Fall hoffen.
Wir haben schon einige angeschnitten. Es gibt natürlich Kernthemen, die wir hauptsächlich behandeln und sehr viel und häufig. Ganz, ganz vorne voran, wir haben das Wort schon mehrfach erwähnt, das, was wir so allgemein mit Medienkompetenz bezeichnen. Darunter verstehen wir natürlich ein Sammelsurium von Dingen, auch in jedem RFA liegt der Schwerpunkt wieder ein bisschen anders. Aber im Wesentlichen ist es einmal ganz, ganz groß der richtige Umgang mit privaten Daten, mit Privatsphäre. Was ist das überhaupt? Das muss man vielen Kindern erstmal erklären. Wenn man in die 7. Klasse zum Beispiel reingeht und fragt, was ist denn Privatsphäre für euch, dann gucken die einen mit großen, großen Augen an und wissen nicht, was sie sagen sollen. Da muss man sie erstmal so ein bisschen dahin führen. Würdet ihr zum Beispiel irgendjemanden Fremdes eine Stunde lang allein in euer Zimmer lassen? Nee, doch nicht. Und dann fangen sie langsam so an, darüber nachzudenken. Also es geht auch ganz viel darum, in diesem Bereich einfach mal Denkanstöße zu geben und die Leute da, also gerade die Schüler, mal dazu zu bringen, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich tun, wenn sie zum Beispiel private Daten ins Internet rauspusten, was das für Konsequenzen haben kann. Das ist also ein ganz großer Punkt, der immer sehr, sehr viel auch von den Lehrern und Eltern auch gefragt wird, dass man das den Schülern beibringt. Natürlich geht es auch um ganz klassische Themen wie Computersicherheit, dass man denen einmal erklärt, hallo, es gibt auch HTTPS mit Verschlüsselung und wenn ihr irgendwo ein Passwort eingibt, dann guckt mal, ob das auch verschlüsselt ist.
Ein Klassiker dazu, den wir jedes Mal bringen, was auch mein persönlicher Höhepunkt jedes Mal ist, ist die Frage in den Raum, ob Eltern- oder Schülervortrag, wer der Anwesende benutzt sein Passwort denn zweimal? In der Regel gehen dann gefühlte 70% der Hände hoch.
Dann frage ich, wer von denen, die sich gerade gemeldet haben, benutzt das für seine E-Mail-Adresse irgendwo nochmal? Bleiben noch etwa 40% der Originalmenge stehen? Und dann erklärt man denen, was passiert, fragt man die ganz kurz, was passiert, wenn dieses E-Mail-Passwort denn mal irgendwo anders abhanden kommt. Womit melden sie sich an? Ja, mit unserer E-Mail-Adresse. Was passiert denn, wenn bei dem Dienst das Passwort abhanden kommt? Was ist das Erste, was ich probiere? Passwort und E-Mail-Adresse? Ja. Welche Passwörter kann ich dann über ihre E-Mail-Adresse wiederherstellen? Da merkt man dann so langsam, wie dieser Groschen anfängt zu fallen. Und die Gesichter dann immer ein bisschen bleicher werden. Und die schlussfolgende Frage ist dann in der Regel, wer von Ihnen wird sein Passwort heute Abend noch ändern? Das ist einer der Klassiker, die wirklich, die wir auch seit Jahren drin haben. Zum Thema Passwörter.
Genau. Ganz, ganz, ganz großer Punkt inzwischen ist natürlich soziale Netzwerke. Also früher hieß das mal soziale Netzwerke, heute heißt es fast nur noch Facebook. In der 7. Klasse ungefähr fängt es an, da ist über die Hälfte, fast 80% oder sowas inzwischen schon in Facebook drin. Ja. Die sind dann gerade in dem Alter, wo sie es dürfen. Dann fängt es auch an mit Konflikten mit den Eltern, wo die Eltern sagen, nein, wir möchten, dass du das nicht machst. Aber die Kinder haben natürlich auch irgendwie ein soziales Geflecht. Also die ganze Klasse ist auf Facebook. Teilweise fangen schon junge Lehrer meistens auch an, Facebook als Plattform für die Hausaufgaben oder sowas zu benutzen oder um Materialien bereitzustellen oder ähnliches. Und es gibt dann also teilweise auch wirklich Gründe für die Kinder, Facebook zu nutzen, weil sonst kriegen sie die Party-Einladung nicht mehr mit, ne? Und dann sind sie außen vor und sind die Außenseiter. Und also ganz stolz bin ich immer auf die Kinder, die sich dann bei der Frage, wer nutzt denn Facebook, nicht melden. Und wenn man dann mal nachfragt, ja, warum denn nicht? Dann gibt es tatsächlich einige Leute, die sagen, brauche ich nicht. Ich komme so wunderbar klar, ich habe auch so Freunde. Oder will ich halt nicht, ich will nicht, dass sie meine Daten haben. Also es gibt auch schon wirklich Kinder, denen ist bewusst, was da abläuft, zumindest in Ansätzen. Und die sagen, will ich nicht, brauche ich nicht. Und da kann man, also fällt man auf fruchtbaren Boden, wenn man dort mit den Kindern ansetzt.
Es gibt natürlich auch den Klassiker, meine Eltern haben es mir verboten.
Und daraufhin dann immer die Frage, bist du trotzdem auf Facebook? Aha. Ja.
Also, was so einer der Kernpunkte ist, wieso wir Schüler und Eltern nicht zusammen in einem Vortrag nehmen.
Also ungern. Hardware-Bastelei. Es gibt viele Airfars, also Dresden und Essen zum Beispiel, die machen sehr viel mit Hardware. Die gehen mit so kleinen, wie nennt sich das noch, das Essener Wesen, dieses Haustier, das sie haben, so ein kleines elektronisches Haustier mit einer Diode, mit einem kleinen Motor. Und das kann man halt eine Batterie reinstecken und es fängt an zu wackeln und zu leuchten und erklärt einfach mal die Grundprinzipien von elektrischem Strom, Schaltung, wie funktioniert sowas, wie schließt man eine Diode an. Und das ist natürlich ein schönes Spielzeug, dass die Kinder dann irgendwie in einer Stunde oder zwei zusammenlöten können. Sie lernen löten, sie lernen, wie das mit dem Strom und alles funktioniert und haben etwas, was sie danach mit nach Hause nehmen können, womit sie spielen können, womit sie stolz ihren Eltern zeigen können, guck mal, habe ich selber gemacht. Das kommt natürlich super an. Oder auch in Dresden, da gibt es die Circuitbender. Die hatten gestern, glaube ich, auch hier Circuitbending, wie nennt man das, Jam Session, falls ihr das mitgekriegt habt. Ich war da nicht. Aber ne, Geräte nutzen, um damit irgendwie zu musizieren oder ähnliches. Da gibt es eine Truppe in Dresden, die sowas macht und dann auch irgendwie Boxen zum Circuitbending mit denen baut, wo dann die Kinder eben furchtbar laute Musik machen können und die Eltern sagen, ach, warum habt ihr das getan?
Circuit-Bending generell vielleicht noch? Was das überhaupt ist?
Ja, Circuit-Bending. Ganz generell ist die Idee, man kann elektronische Geräte dazu nutzen, irgendwie zum Beispiel die Musik zu machen, indem man die Schaltkreise oder ähnliches modifiziert, kaputt macht teilweise oder einfach übersteuert oder ähnliches. Da gibt es halt verschiedenste Techniken, um dann diesem elektronischen Gerät auch andere Funktionsweisen, meistens in Richtung Musizieren, abzugeben. Ja. In letzter Zeit ist auch ein ziemlich großes Feld, das antritt, wo also immer wieder angefordert wird, wo wir dann auch ein bisschen an unsere eigenen Grenzen stoßen, soziale Themen. Also insbesondere Mobbing. Wir sind keine Pädagogen. Wir sind von Natur aus eher Techniker. Wir können sagen, okay, Mobbing ist im Internet eine andere Nummer, weil es wird ewig gespeichert. Es ist für alle einsehbar und nicht nur irgendwie für den Klassenraum. Ja. Es ist nicht nach der Schule zu Ende, sondern es ist 24/7. Ne? Gerade wenn man irgendwie die Facebook-App oder sowas auf dem Smartphone installiert hat. Darum, das können wir erklären, das können wir sagen, Leute, seid da vorsichtig und lasst Mobbing nicht einfach durchgehen, aber wir können zum Beispiel ja nicht eingehen auf konkrete Mobbingfälle oder ähnliches. Ne? Da müssen wir dann auch sagen, okay, da sind wir keine Experten. Da versuchen wir dann natürlich auch irgendwie uns Adressen von Experten vor Ort zu holen, dass wenn dann die Eltern meistens dann auf uns zukommen nach dem Vortrag oder sowas, dass man sagen kann, pass mal auf, wenn ihr wirklich ein Problem habt, hier gibt es Leute, die können sich mit sowas aus, die könnt ihr fragen. Oder ganz besonders auch natürlich immer, Eltern haben ja auch oft Angst davor, was ihre Kinder machen, weil sie oft auch gar nicht wissen, was sie da machen. Und dann sind wir ganz, ganz schnell immer bei der Killerspiele-Debatte.
Oder Spielsucht.
Oder Spielsucht, genau. Mein Kind ist süchtig. Das, das teilweise extreme Ängste bei den Eltern. Und da kann man dann auch natürlich erstmal so viel sagen, wie man möchte. Und versuchen zu erklären, Spielsucht ist eine wirklich ernste Sache. Denken Sie dreimal nach, ist das wirklich Sucht, was Ihr Kind da zutage legt? Und schauen Sie mal, hier gibt es auch wieder Expertenadressen, die sich mit sowas auskennen. Und Killerspiele allgemein, das ist auch mal unser Tipp an Eltern gerade auch. Spielen Sie doch mal mit Ihrem Kind was zusammen. Ja, gucken die uns auch an mit großen Augen. Wie jetzt? Wir am Rechner spielen mit unseren Kindern. Das ist für viele unglaublich unvorstellbar. Aber für die paar, die das mal gemacht haben und uns Feedback gegeben haben, sagen, das ist eigentlich eine super Erfahrung gewesen. Plötzlich verstehen die, was die Kinder da machen. Das ist auch immer ein großes, großes Konfliktpotenzial. So von wegen, die Kinder verabreden sich mit ihren 20 Freunden zum Raid auf World of Warcraft und der dauert halt irgendwie anderthalb Stunden oder was. Und nach 20 Minuten ruft von unten die Mutter, Timo, Essen ist fertig. Konflikt. Ja? Also so grundlegende Sachen den Eltern und Schülern auch mal beibringen, wie, hey, macht mal irgendwie gemeinsam einen Plan und wenn deine Eltern Bescheid wissen, dass so ein Raid halt anderthalb Stunden dauert und du nicht mittendrin essen gehen kannst, weil dann hast du 19 Freunde, die sauer auf dich sind, das hilft schon eine Menge. Also uns erscheint das meistens wie grundlegender ja, Basiskram, der auch eigentlich selbstverständlich ist, aber sowas muss auch einem erstmal gesagt werden. Ne?
Also das ist einer der Hauptgründe, wieso wir halt Eltern und Schüler, zumindest machen wir das in Hamburg so weitestgehend getrennt voneinander machen. Also Eltern gerne in einer Abendveranstaltung, Schüler eher tagsüber. Wir geben den Schülern halt Tipps an die Hand, wie sie es mit ihren Eltern besser machen könnten. Plant das, sprecht das ab. Bei den Eltern wiederholen wir das vice versa. Beide wissen nicht, dass wir das bei mir jeweils anderen erzählt haben. Was dann dazu führt, dass es zu Hause ganz wunderbar wie ein Zahnrad ineinander greift. Wo wir häufig sehr, sehr positive Reaktionen drauf hatten. Davon ist eine Frage.
Also das sind praktisch zwei kombinierte Veranstaltungen, die ihr zusammen plant, getrennt durchführt, aber die direkt aufeinander bezogen und zusammen geplant sind auch.
Ja, genau. Also in Hamburg machen wir es so, dass wir üblicherweise an möglichst dem gleichen Tag morgens die Schülerveranstaltung haben und abends die Elternveranstaltung. Und dann, wie du es gerade eben auch schon fragtest, die beiden Vorträge so aufeinander abgestimmt sind, dass die Schüler und die Eltern das Gleiche von der anderen, jeweils anderen Perspektive zu hören kriegen. Und wenn sie sich dann am Abendtisch zusammensetzen oder was, können sie da wunderbar drüber reden. Also das ist das Ziel in Hamburg.
Stimmt ihr dann die Inhalte ab?
Die Inhalte stimmen wir üblicherweise ab. Und zwar werden wir oft von Eltern angesprochen, die schon meistens ein konkretes Problem haben, mit dem sie zu uns kommen. Das Problem ist üblicherweise, die Eltern und auch die Lehrer haben einen riesen Berg an Themen, den sie gerne behandelt hätten. Also die kommen an und haben eine irgendwie halbe DIN A4-Seite mit Stichpunkten für uns. Könnt ihr das alles in 90 Minuten abhandeln? Nee. Üblicherweise kriegen wir zwei Themen in 90 Minuten abgehandelt und das auch nur mit Ach und Krach. Also gerade bei Schülervorträgen, die sind immer sehr aktiv dabei, haben viele, viele Zwischenfragen und sind natürlich total begeistert und dann wiederum sind sie auch ganz aufgeregt und müssen sich untereinander unterhalten. Darum kriegt man einfach in 90 Minuten auch nicht so viel durch, wie man gerne hätte.
man merkt doch die klassische Aufmerksamkeitsspanne der Schüler. Also wenn wir nicht ganz so viel Publikumsinteraktion machen würden oder wie in Mannheim, die eine andere Methode anwenden, die viele Bilder mit reinbringen, dann lässt die Konzentration relativ schnell nach. Das merkt man 8. bis 9. Klasse relativ gut. Da ist das am extremsten irgendwie zu merken, wenn die mittendrin sind gerade. Ja, so die Spielethemen, die gesamte Eltern-Lehrer-Schüler-Bereichsproblematik, das sind alles Sachen, die wir so ein bisschen abzufedern versuchen, aber mit zwei Themen ist das natürlich schwierig machbar. Und gerade solche Sachen wie Online-Spiele und so, da haben wir mittlerweile Foliensätze, die wir regelmäßig überarbeiten, zumindest in Hamburg. Und die so modular aufgebaut sind, dass wir die im Prinzip hintereinander hängen können, um die einzelnen Themenbereiche mit einer entsprechenden Überleitung dann abzuhandeln.
Also wollen wir schon Fragen nachmachen oder jetzt zwischendurch?
Also von mir aus können wir Fragen gerne zwischendurch machen. Dann passen die zum Thema.
Mikro vielleicht, sonst kommt es nicht hin.
Ja, okay. Ich würde sagen, reicht doch, wenn ich die Fragen wiederhole, oder?
Ja.
Also was mich interessiert, ist auch, wie ihr eigentlich an diese Vorträge rankommt. Also ihr werdet angesprochen oder so, ist es gezielt, dann macht ihr Bewerbung. Also ist da gerade irgendwie der große Mobbingfall in der Schule gewesen, der euch dann sozusagen da in die Arme treibt, da den armen Lehrern.
Also die Frage ist, wie denn die Vorträge vermittelt werden, wie wir an die Vorträge rankommen.
Also wie das angefangen hat, meine ich.
Wie es anfing, das erzählst du einmal.
Ja, also angefangen hat es damit, dass wir leichtsinnigerweise auf die Anfrage einer Handelsschule reagiert haben in Hamburg. Da sind zwei von uns hin, haben einen Vortrag gehalten. Wir haben so ein bisschen unterschätzt, dass die Lehrer irgendwie so schulübergreifend miteinander zu reden scheinen. Was dazu führte, dass dann Anfragen von zwei Schulen reinkamen, die wir noch leichtsinnigerweise ebenfalls bearbeitet haben. Danach ging das so ein bisschen in die exponentielle Steigerung, was relativ flott unsere Personalkapazität irgendwie ausreizte. Und dazu führte, dass wir ein Jahr lang oder zwei Jahre lang wirklich fast nur unterwegs waren. Ja, die derzeitige Situation hat sich eigentlich ein bisschen verändert. Das ist jetzt hauptsächlich, sind es Lehrer, sind es Schüler, aber auch Schulelternräte.
Genau, also inzwischen, wir müssen eigentlich gar keine Werbung, in Hamburg zumindest gar keine Werbung selber machen. Wir haben unsere E-Mail-Adresse, wir haben eine Webseite, zeigen wir später noch. Und allein dadurch kommen regelmäßig genügend Anfragen rein, dass wir Probleme haben, damit standzuhalten. Man muss sich das auch mal vor Augen führen. In Hamburg zum Beispiel haben wir 470 Schulen ungefähr, 250.000 Schüler. Das ist einfach eine riesen Menge an Schülern und Schulen, die können wir gar nicht bedienen. Und wenn da nur jede Hundertste anfängt, jede Zehnte meine ich, anfängt eine Frage zu stellen pro Jahr, dann haben wir jede Woche fast einen Vortrag, ne? Und wer das nochmal jetzt so Kontakt aufnimmt zu uns, das sind in letzter Zeit sehr viele Eltern, also interessierte Eltern, das hatten wir schon angesprochen, ne? Die dann von anderen Elternräten gehört haben, was da so läuft, und Lehrer, die eben mit anderen Lehrern von anderen Schulen gesprochen haben, und das geht viel, viel über Mundpropaganda und weiter. Und dann üblicherweise eine Mail, auf die wir dann antworten, einmal eine Vorbesprechung machen, möglichst, wenn es geht, dass man sich einmal zum Beispiel uns in Hackerspace trifft und einmal eine Stunde darüber spricht, was ist denn bei eurer Schule gerade das aktuelle Problem. Und dann gibt es dann auch oft der konkrete Mobbingfall oder das konkrete Problem mit dem Online-Spiel oder sowas oder irgendwas in die Richtung, dass dann der Aufhänger ist, wofür man dann an die Schule kommt und dann noch das Thema und weiteres behandelt.
Also ich habe mehrere Fragen. Also
eine nach der anderen.
Also genau, welche Schulformen euch hauptsächlich anscheinend würden interessieren?
Welche Schulformen uns
anscheinend? Gymnasien sind oder alles
technisch? Man merkt deutlich, dass die Schulformen, die uns ansprechen, doch eher die höheren Schulformen sind. Also da kommen die meisten Anfragen her. Da merkt man auch im Unterschied zu anderen Schulen, dass die Ausbildung in der Richtung schon weit wesentlich besser ist. Also es macht einen Unterschied, ob man an einer Hauptschule oder einem Gymnasium einen Vortrag hält und mal eine Frage in die Runde wirft. Da merkt man einen deutlichen Unterschied oft, wie die Antworten sind, wie das Vorwissen der Schüler ist, auch der Lehrer. Und man muss sagen, ja, es sind schon wirklich die höheren Schulen, die ein Bewusstsein für diese Problematik haben und sich dann auch darum kümmern, irgendwas zu tun.
Ja, Es gibt ja so dieses Stichwort gendersensible Jugendarbeit. Das finde ich jetzt in dem Bereich ziemlich interessant. Die Frage wäre, ob ihr auch Mädchen und Jungs getrennt, also Workshops zum Beispiel trennt, um den Mädchen vielleicht mal eine andere Chance zu geben, in diesem technischen Bereich zu
kommen. Also in Hamburg, die Frage ist, gendersensitives Veranstaltungsform. Ob man zum Beispiel getrennte Mädchen- und Jungsveranstaltungen macht, um Mädchen besonders heranzuführen. In Hamburg machen wir das nicht, aber ich weiß, dass es in Essen zum Beispiel tatsächlich auch Bastelworkshops gibt, die nur für Mädchen sind. Also es gibt Ansätze, wo das gemacht wird. Wir machen das meistens eigentlich aus in Hamburg, wir machen hauptsächlich Vortragsstil mit eben irgendwie gemeinsame Fragerunden und Diskussionen und alles. Und da machen wir immer die gesamte Gruppe zusammen. Aber da merkt man auch schon, dass es tatsächlich bei einigen Themen um verschiedenes Verhalten eine Mädchenklicke, die meistens irgendwo rechts am Rand sitzt, gegenüber der Jungsgruppe, die vorne in der Mitte sitzt, gibt. Und die Jungsgruppe ist halt richtig aktiv dabei. Aber das merkt man auch schon und versucht, gerade auch als Vortragender, dann auch mal so ein bisschen die Mädchen aus der Reserve zu locken. Und da gibt es auch ein paar Themen, die Mädchen dann wieder ansprechen, gerade im Bereich soziale Netzwerke, wo man die auch mal wieder dazu bringen kann, wirklich ein bisschen rauszukommen und auch mal mitzumachen.
Ja, also das Genderspezifische ist für uns auch so ein bisschen problematisch aus verschiedenen anderen Gründen. Generell behandeln wir im Club auch Frauen jetzt grundsätzlich, die bei uns sind, nicht anders. Und ich überlege, ja, Mensch ist Mensch. Und die Frage ist jetzt, ob wir das bei diesen Vorträgen dann auch gesondert machen sollten überhaupt. Es ist natürlich richtig, dass Frauen, gerade Mädchen, einen schwereren Start haben, teilweise in Informatik. An meiner Schule war es so, es gab einen Informatik- und Spanischkurs zur Auswahl. Man kann sich etwa denken, wie die Verteilung war. Und zwar ganz genau in der Mitte, Mädchen, Jungs. Ja, der Spanischunterricht war auf jeden Fall spannend. Egal. Ja, also wir würden es gerne tun wahrscheinlich. Also ich hätte kein Problem damit, Lötworkshops für Mädchen entsprechend anzubieten. Wir arbeiten auch dran. Das Problem ist, dass wir bisher einfach nicht die Zeit gefunden haben dazu. Also wenn wir jetzt nicht noch beide berufstätig wären und das Projekt irgendwie so einen akuten Personalmangel hätte gerade, dann hätten wir das auf jeden Fall mit Sicherheit schon gestartet. Klar.
Ja, Schüler, das ist auch immer.
Es hilft schon, wenn eine Frau dabei ist. Wir machen nämlich auch Vorträge vorführen und sind ein Frau-Mann-Team und merken, dass die anders reagieren, wenn einer von uns beiden einmal auftritt, als wenn wir beide auftreten, auch in der Beteiligung der Mädchen.
Und hier kam gerade die Anmerkung, es macht einen Riesenunterschied, wenn von den Vortragenden schon eine Person die Frau ist.
Das Mikro ist nur das aus, glaube ich. Oder der Akku ist leer oder so.
Oha.
Ja. Einmal mit Profis arbeiten.
Also. Was das? Okay, ja. Das Mikro scheint die Batterie leer zu sein. Okay. Die Anmerkung war gerade eben, dass allein wenn schon einer der Vortragenden eine Frau ist, hat man einen ganz anderen Zugang zu den Schülern. Ich wünschte, wir hätten eine Frau in unserem Team in Hamburg.
Ich bin in München.
Ich glaube auch, das würde einen Riesenunterschied machen. Was ich auch schon gemerkt habe, wir haben einen Juristen bei uns im Team, der ist halt kein Programmierer oder so wie der Rest von uns, der, wenn der sich schon bei den Eltern vorstellt und sagt, ich bin übrigens Jurist, und der steht dann üblicherweise irgendwie in einem halbwegs ansehnlichen Sakko da oder sowas, der hat einen ganz anderen Zugang zu den Eltern. Ne? Das ist enorm.
Also dazu muss man sagen, das Auftreten ist bei uns auch immer so eine Rolle, das gehört zu diesem Thema keine Frontbeschallung, wie wir das Ganze machen, auch dazu. Grundsätzlich, wenn wir von den Schülern auftreten, dann trete ich auch auf, wie ich auf dieser Konferenz auftrete, in schwarz mit einem entsprechenden T-Shirt und halt Jan auch wie er im Club auftaucht und das macht halt, schafft eine andere Klasse, es schafft vor allen Dingen aber auch eine Abgrenzung vom Lehrkörper. Was wir eigentlich auch so ein bisschen anstreben, weil Frontbeschallung und die Lehrer, die haben sie ständig vor sich stehen. So, das ist yet another Veranstaltung für die. Das ist so auch ein Mitteil des Interessantgestaltens. Da drüben ist nur eine Frage, der Mann meldet sich schon ewig. Nehmen wir nochmal dran.
Ah, sorry.
Ja, um euch noch ein bisschen weiter abzuhalten, habe ich auch noch zwei Fragen. Zum einen würde ich gerne wissen, bei welcher Altersgruppe ihr so beginnt.
Also die erste Frage ist, bei welcher Altersgruppe wir beginnen. Wir fangen bei 5. üblicherweise an. Es gab teilweise auch schon Interesse aus Grundschulen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass 7. Klasse, da geht es richtig ab bei den Schülern. Da gehen sie alle auf Facebook, da ist SchülerVZ plötzlich total out. Und da gehen sie richtig raus in die weite Welt des Internets und legen richtig los und sind aber natürlich noch ziemlich ahnungslos. Und da ist so der Punkt, wo man sie eigentlich abgreifen muss und sagen muss, pass mal auf, was machst du da eigentlich? Denk mal eine Minute drüber nach, weil wenn sie dann in der 8. und 9. Klasse sind, dann sind sie schon seit einem Jahr, 2 Jahren dabei oder was. Und dann kommen wir da an und erzählen ihnen, hier, du, was machst du da eigentlich? Und die sagen, weiß ich doch, kenne ich doch schon seit 2 Jahren, ist doch alles super hier. Und da ist der Zug dann teilweise auch abgefahren, da ist es schwieriger, an die Schüler wieder ranzukommen.
Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, wie hoch denn so die Elternbeteiligung ist. Also, dass Elternabende jetzt immer super gut besucht sind. Und wie ist das bei sowas? Also,
ja. Die Frage nach der Elternbeteiligung, gerade jetzt bei Elternvorträgen. Es ist tatsächlich auch wieder einmal tatsächlich schulformabhängig. Also wenn man an ein Gymnasium geht, dann ist üblicherweise der Elternteil, der hingeht und aktiv mitredet und diskutiert, üblicherweise größer. Und andererseits hängt es gerade bei den Eltern extrem vom Zeitpunkt ab. Versucht bloß nie freitagabends einen Vortrag zu machen, das könnt ihr vergessen. Ja, dann kommen von 120 möglichen Eltern 20. Und
gutes Wetter, Fußballspiele sind auch noch so ein Thema.
Genau, gutes Wetter, Fußballspiele, sowas ist extrem starker, großer Einfluss.
Also ihr macht es dann auch gleich für mehrere Klassen zusammen, wenn ihr 520
möglich habt? Was üblicherweise so eine Größe ist, ist ungefähr ein Schuljahrgang, also die 7. Klasse sind dann 4 Klassen, macht irgendwie 120 Schüler höchstens. Und dann rechnet man als Eltern zu diesen 120 Schülern auch mit ungefähr 120 Eltern, die auftauchen. Also so ist die meiste Rechnung von den Schulen.
Macht ihr die 120 Schüler gleichzeitig?
Die Frage, ob wir die 120 Schüler gleichzeitig machen, wir haben so eine Fehler in Hamburg am Anfang gemacht und uns dann
bad idea
auf eine Grenze von ca. 60 Schülern geeinigt im Team, weil das ist eine Größe, mit der wir noch arbeiten können und danach wird es zu schwierig.
Also, wer sich mal vorstellt, so 120 Achtklässler in einer Halle um 7 Uhr morgens, 8. ist eigentlich immer so am unkonzentriertesten, da können auch Schnarchgeräusche aus diesem Publikum kommen teilweise. Das ist halt so ein bisschen Hexenkessel, das will man eigentlich nicht. Und wie Jan schon richtig sagte, wir haben es mittlerweile reduziert und damit wahrscheinlich auch die Nachrichten ein bisschen besser an die einzelnen Leute überbracht.
Ja, da hinten.
Ja, vorher die Eltern, also jetzt generell die Eltern erwähnt, ganz am Anfang Digital Immigrants oder Digital Natives als Eltern, die langsam so reinwachsen und die Arbeit eventuell erleichtern. Jetzt sind wir beide keine Eltern, aber wir sehen in unserer Verwandtschaft einen ganz starken Kram, wo wir eher so die Nerds sind. Die aber auch in der Stadt wohnen und die anderen eher so im städtischen Speckgürtel im Süden Deutschlands wohnen und da vielleicht auch nicht wirklich im Internet extrem aktiv sind. Trotzdem unsere Generation sind. Seht ihr auch so eine Stadt-Land-Grenze jetzt vielleicht mit anderen AFAs zusammen im Austausch? Weil ihr in Hamburg jetzt vielleicht dann doch eher so diesen städtischen Fokus habt. Aber jetzt, wenn ihr ein bisschen rausguckt, sei es Mannheim und Umgebung, wenn die halt mal nach Waldorf fahren oder sei es andere AFAs. Weil ich glaube nicht, dass es wirklich so ist, dass jetzt alle unserer Generation oder minus eins wirklich schon so extrem fit sind.
Die Frage
ja, also die Frage war, ob wir ein Stadt-Land-Gefälle sozusagen erkennen bei der Anzahl der Eltern, die jetzt Digital Natives oder Digital Immigrants auftreten oder ob das in anderen AFAs bekannt ist. Es ist so, dass die meisten Chaos-Macht-Schule-Projekte innerhalb von städtischen AFAs laufen zurzeit. Wir selber waren allerdings zum Beispiel bereits in Lüneburg unterwegs. Kurz vor den Toren von Lüneburg, wo die Eltern dann auch in den umliegenden Dörfern wohnen, gut situiert sind, etc. Und da findet eine andere Herangehensweise statt, das kann ich durchaus sagen, ja. Und die Anzahl der Digital Natives oder der sich aktiv damit auseinandersetzenden Menschen ist da natürlich geringer. Das
sich das verschiebt, heißt nicht zwangsweise, dass sich das vollständig verschiebt. Also es wird immer Leute geben, die mit dem Internet nicht unbedingt was zu tun haben. Eine Bekannte ist Erzieherin, die hat jetzt berufstechnisch und auch so privat nicht unbedingt was mit dem Internet zu tun. Ja, ja, Abstand ist schon klar.
Wie viele Leute seid ihr bei den Vorträgen?
Die Frage ist nach, wie viele Vorträgen wir bei den Leute wir bei den Vorträgen sind. In Hamburg machen wir üblicherweise 2 Leute im Vortrag. In Notfällen auch mal eine, aber 2 ist eigentlich das, was wir als Mindestmaß haben wollen und eigentlich auch nicht mehr als 3. Das ist so das, was wir in Hamburg für uns gesetzt haben. Und ich meine, das ist auch in den meisten anderen Airfas so. 2 Leute. Also 2 Leute ist so das Standardding.
Ganz kurze Frage zu den Lehrern. Wenn die jetzt Facebook als Unterrichtsplattform nutzen, was empfehlen die denen als Alternative? Sollen sie sich jetzt ein Wiki irgendwo installieren? Oder?
Ja. Also die Frage ist, was empfiehlt man Lehrern als Alternative, die anfangen zum Beispiel Facebook als Plattform zu nutzen? Tatsächlich ist, glaube ich, da stößt man ein wenig auf taube Ohren, weil die Lehrer sagen natürlich ganz oft, ich gehe dorthin, wo die Schüler sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, so eine vernünftige Infrastruktur, die man denen empfehlen kann, fällt mir schwer. Ich weiß da jetzt aus der Tasche nicht, was ich denen sagen soll. Es gibt einige Schulen, die haben tatsächlich eigene Systeme. Es gibt so fertige Schulsysteme, die sie sich kaufen können und aufsetzen. Die sind teilweise wirklich furchtbar, wenn man sich die anschaut, und total überteuert. Quasi unmöglich vernünftig zu nutzen und für die Schüler ein Grauen da drin sich rumzuklicken. Aber die werden teilweise eingesetzt. Also IT an Schulen ist wieder ein ganz eigener Vortrag wert.
Was ich aber durchaus positiv schon erlebt habe, ist, dass Moodle zum Einsatz kam, wobei das jetzt in manchen Bereichen auch nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Das wurde als schulinterne Plattform aufgesetzt und dazu benutzt, Lehrmaterialien, Hausaufgaben und so weiter zu verbreiten. Wobei hier auch wieder so ein hübscher, fetter Punkt auf unserer Agenda für Quo Vadis kommt. Wohin gehen wir? Freie Unterrichtsmaterialien, das ist so ein ganz großes Thema, was sich mit diesen Lernplattformen, die die einzelnen Schulen dann für sich aufziehen, ganz wunderbar prügelt. Wo es in der Zukunft auch noch sehr großen Sturm drum geben wird.
Ja. Wird ihr auch Themen behandeln, die jetzt Lehrer mit ihren Schülern eigentlich nicht besprechen dürfen, zum Beispiel kommen?
Die Frage ist, ob wir auch...
In Zweifelsfall die Schulaufsichtsbehörde. Die haben da leider ziemlich weitreichende Befugnisse.
Also zum Thema, die Frage war, wie wir zum Beispiel Themen besprechen, oder ob wir zum Beispiel Themen besprechen, die sonst eher nicht an Schulen besprochen werden, aus verschiedenen Gründen, wie üblicherweise Schulaufsichtsbehörde hat was dagegen. Pornografie war das Beispiel. Ich weiß von einem Menschen, der jetzt auf dem letzten, wir machen 2-mal im Jahr ein großes deutschlandweites Chaos macht Schule Treffen, wo wir uns gegenseitig austauschen und alles. Und da hatten wir letztes Jahr einen dabei, der ist Pädagoge und der ist an Schulen gegangen und hat mit denen explizit auch über Pornografie gesprochen. Und der meinte, es ist enorm hilfreich, wenn Externe das machen, weil die sind nicht an Lernpläne und dergleichen so ähnliches gebunden, ne? Die sind keine Lehrer, die haben also nicht die gleichen Verpflichtungen und Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen. Und da ist auch wieder der Punkt mit dem Zugang zu den Schülern. Ein Lehrer tut sich teilweise schwer damit, bestimmte Themen mit seinen Schülern zu besprechen, weil er muss mit denen auch noch den Rest des Jahres auskommen, ohne dass sie ihn dauernd irgendwie auslachen, aufziehen oder sonst was. Also das habe ich schon mal von einem Lehrer gehört. Der eine Mensch, von dem weiß ich, dass er es tut, von sonst weiß ich es keinem Erfahr, dass zum Beispiel Pornografie besprochen wird. Ja, okay, dann machen wir gleich auch mal vom Vortrag wieder.
Was gleich ein wichtiger Anmerkungsfall hat, die Frage, warum wollen wir denn als Lehrer vermieten, ein bestimmtes Thema zu behandeln, selbst wenn die Schulaufsichtsbehörde das theoretisch locker sieht, das Problem ist ja auch, dass vielleicht unter den Eltern irgendwie sagen, wir Zeugen Jehovas ist eben, für wen es schon grundsätzlich böse ist, dass sein Kind gezwungen wird, den Aufklärungsunterricht zu besuchen oder die Funktionstheorie zu hören. Und wenn der dann danach auf die Idee kommt, einen riesen Shitstorm anzuzetteln, das will man vielleicht auch als Lehrer sich einfach ersparen, wenn man so schon genug Ärger um jemanden hat in dem Buch.
Genau, also.
Für einen Extern, der danach weg ist, ist natürlich anders. Dann gibt es höchstens sehr genau, habt ihr den eingeladen, da kann der Lehrer halt behaupten, ja, ich wusste ja nicht, dass er was macht.
Space of Deniability.
Ja. Also die Anmerkung war, selbst wenn es nicht die Schulaufsichtsbehörde ist, sondern wenn es zum Beispiel ein Thema ist, das die Lehrer besprechen, dann kann es ja immer sein, dass die Eltern bestimmte Ansichten haben. Das Beispiel war Zeugen Jehovas, die schon ein Problem mit dem Aufklärungsunterricht haben, dass die dann eben auch den Eltern sehr viel Stress machen und dann können die Lehrer, die Eltern den Lehrern viel Stress machen und dann können die Lehrer natürlich auch bei einem Externen wieder sagen, naja, fang Griff ins Klo, sorry, kommt nicht wieder vor. Und dann haben sie natürlich ein bisschen Sicherheit und Abgrenzung. Okay, jetzt nochmal, eine Sache wollte ich gerne noch erwähnen. Die Mannheimer haben ein sehr schönes Projekt am Laufen, das nennt sich Medien Scouts. Die Idee dahinter ist, sie arbeiten da auch mit der Schulbehörde und anderen Organisationen zusammen, haben dann ein ganz schönes Netzwerk. Sie bilden Schüler aus, die wiederum an die Schulen gehen und Vorträge halten. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt einmal, das sind Schüler, die haben einen wesentlich besseren Zugang zu ihren Mitschülern. Üblicherweise ist man dann zwei Klassen höher als die Klasse, wo man hingeht oder ähnliches und bringt denen was bei. Und der andere schöne Vorteil ist, die Schüler, die haben auch die Zeit dafür, die müssen sich nicht Urlaub nehmen, ne? Die können das quasi jede Woche irgendwie eine Unterrichtsstunde machen und eben auch auf Dauer und viele Themen einbringen, während wir eben zu einer Schule einmal im Jahr 90 Minuten machen und das ist natürlich eine ganz andere Qualität.
Der Beitrag ist gestern also im Fernsehen gelaufen, der ist noch eine Woche in der Mediathek.
Der Beitrag zu den Medien-Scouts, ja. Der ist gerade im Fernsehen gelaufen und ist jetzt in der Mediathek. Weißt du gerade, welcher Sender? ARD, ZDF? ARD ist da gelaufen. Ja, sehr gut.
Ja. Noch so eine, ich nehme mich gleich dran, noch so eine Grundlage, die mir bei den Präsentationen sehr wichtig ist, ist, dass ich mir nicht selber sage, there's no business like show business. Also praktisch, dass eine völlig spielerische und auch eine nach Möglichkeit spannende Heranführung an dieses Thema notwendig ist. Man steht da vorne und versucht genau das da zu vermeiden. Keine Frontbeschallung, unter Gottes Willen nicht. Und dass aus dieser auch spielerischen Herangehensweise auch teilweise Methoden von uns erwachsen sind, wie dem, ja, wie das Stellen vieler Fragen, das aktive Diskutieren. Also wir machen keine Präsentation, wir machen technisch gesehen eine Diskussion. Der größte Teil unserer Folien enthält Fragen, die hinten mit einem Fragezeichen enden, die wir dem Publikum vorwerfen, redet mit uns. Und die Herangehensweise hat sich eigentlich als sehr positiv herausgestellt, weil die Schüler dann aus der Reserve kommen häufig.
So eine Medien-Scouts, wie lange sind die das? Wie hoch ist die Dropout-Rate und wie hoch ist die Konversionsrate für den Club?
Das sind ein paar sehr gute Fragen. Zum Beispiel, wie lange ist man Medien-Scout, wie hoch ist die Dropout-Rate und wie ist die Konversationsrate? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber wenn du das herausfinden möchtest, schreib nachher eine Mail an die Mailingliste, die wir jetzt gleich auch nennen. Und dann kannst du da die Antworten kriegen direkt von den Mannheimern. Okay.
Here we go. Ja, Ask a Hacker ist so ein bisschen das, was wir in Hamburg am Ende jeder Veranstaltung haben, was aber auch bei manchen parallel in der Veranstaltung läuft. Wir probieren dieses ganze Ding aber auf 90 Minuten zu designen, wobei wir dann etwa so gefühlte 95 Minuten Vortrag haben und dann irgendwie immer noch schaffen, 15 Minuten für offene Fragen bereitzuhalten. Diese offenen Fragen sind das, was diese Vorträge großteils so interessant macht für uns. Denn wir reden da halt mit den Schülern oder mit den Eltern über die Probleme, die ich eingangs ja bereits erwähnt hatte. Die Eltern fangen dann an, so ganz grundlegende Fragen zu stellen, wie ändere ich bei meinem Mail-Account eigentlich das Passwort? Oder stellen Fragen zu HTTPS, ist das mit meiner Bank überhaupt sicher? Und ja, wie gesagt, bei Schülern sind solche Sachen ganz aktuell wie, ist KinoTO eigentlich legal? 5 Cent für jedes Mal, wenn ich diese Frage gehört habe. Mein Passwort, /Account wurde gehackt. Das sind Klassiker, die immer wieder kommen, die immer wieder da sind und auf die wir teilweise auch jetzt mit, dank des Juristen, den wir jetzt im Team haben, auch mit einer gewissen Rechtssicherheit mittlerweile antworten können.
Habt ihr schon eine FAQ?
Ob wir eine FAQ haben? nicht niedergeschrieben, aber ja, es, es darf nicht wie aus der Dose klingen, das ist die Sache.
Wie viel Feedback kriegt ihr denn so von Erwachsenen, wenn es mal so um negative Sachen geht? Also ich könnte mir vorstellen, so, die meisten sind offen, aber dass dann einige auch sagen, Entschuldigung mal, was haben Sie meinem Kind da heute Morgen erzählt? Sie sind ja nicht verrückt.
Also wir hatten... ob wir auch negatives Feedback von Eltern bekommen und wie wir damit umgehen. Also wir hatten bisher eigentlich fast durchgehend positives Feedback, zumindest aus Hamburger Sicht kann ich das sagen. Das Billeter allerdings hat eigentlich eine ganz große Ausnahme drin, das war eine Rudolf-Steiner-Schule, wo das Publikum aus Eltern und Schülern bestand und wo wir einige dogmatische Eltern drin hatten, die The Internet is Evil sozusagen, die hätten sich mit dem Plakat so hinten reinsetzen können. Und die dann sehr, sehr gezielt darauf abgebohrt haben, bis wir Fragen teilweise nicht mehr beantworten konnten, weil sie zu sehr ins Detail gingen. Für den Vortrag haben wir ein schlechtes Feedback eingefahren. Wir haben daraufhin einen Vorhinsatz überarbeitet, ein Quellenwiki geschaffen, in dem wir das Wissen, was wir über die einzelnen Themen haben, zusammentragen, mittlerweile auch deutschlandweit, wo solche Sachen drinstehen wie Facebook, wem gehört das, was ist es im Moment wert, wie viele Benutzer hat es, und wer zieht da jetzt im Moment wie viel Geld raus? Zum Beispiel, oder Online-Spiele und so ein Kram.
Ja, nee, weil ihr sagt, ihr trennt zum Beispiel das Technische von dem Pädagogischen, weil ihr selber keine Pädagogen seid, aber es hat natürlich immer pädagogische Implikationen für die. Deswegen, ne, ist ja dieser Mischbereich. Und dann zu sagen, wenn so ein Elternteil dann so eine ganz konkrete Frage hat, dass man immer sagt, sage ich jetzt lieber nichts zu, bevor ich mich im Bereich verwage, wo ich hinterher Ärger kriege.
Das ist richtig. Also wenn pädagogische Kernfragen oder pädagogische Fragen generell gestellt werden, die über unser Wissen hinausgehen, dann müssen wir auch abblocken. Das sind Sachen, die wir nicht machen können, da gibt es andere Experten für, und ein soziales Problem können wir in dem Sinne nicht lösen. Das muss ein Sozialarbeiter an der Schule machen, das kann eine entsprechende Fachstelle machen. Für Online-Spielsucht zum Beispiel gibt es beim Universitätsklinikum Eppendorf eine Fachstelle mittlerweile tatsächlich, eine Facheinrichtung, auch jemanden, der sich da sehr kompetent darum kümmert. Und wir hatten ja eine Zeit lang den Lutz bei uns auch im Team, der ist ausgebildeter Pädagoge, aber der ist aufgrund seiner Selbstständigkeit im Moment leider auch nicht verfügbar.
Nochmal zurück zu den Fragen. Ich bin ja auch immer auf den Punkt Konversationsrate, ihr wisst, was ich meine, einzugehen. Schüler kommen da natürlich auch immer gerne an und mit der Frage, seid ihr Hacker? Wie geht Hacken? Kann ich auch ein Hacker werden? Ja. Und dann kommen sie dann auch gerne nach dem Vortrag, wo trefft ihr euch denn? Darf ich auch schon? Ich bin erst 13, aber ich kann schon das und das. Und dann sind wir natürlich auch herzlich willkommen, bei uns mal in den Club zu kommen, was meistens ein bisschen schwierig ist, weil sie natürlich nicht irgendwann um 20 Uhr abends noch rausgehen können. Und
zumindest nicht in die City Nord.
Das ist, genau, City Nord ist so ein Bürokomplex, der nachts ziemlich gruselig und leer ist. Und wo unser Hackerspace eben in Hamburg steht. Ja, aber... Ja.
Also das muss man sich so vorstellen, das ist so 70er Jahre Waschstahlbetonbau, wo man nachts prima einen Zombie-Film drehen könnte, so. So blitzende Lichter und kaputte Neonröhren, das sieht ziemlich creepy aus.
Ja, genau, aber dann darum hatten wir auch schon öfters diskutiert, es wäre super, wenn wir es mal schaffen würden, Workshops für Schüler am Wochenende bereitzustellen, weil dann können die Schüler, dann können wir, und dann haben wir auch die Möglichkeit, sie eben mal in unseren Club einzuladen und zu sagen, hier, guck mal, das machen wir, bist hier willkommen, du darfst auch gerne sofort Mitglied werden, und natürlich müssen die Eltern unterschreiben, aber das ihm auch zu zeigen, hier, so sehen wir im Alltag aus, wenn wir nicht nur einen Vortrag bei euch in der Schule machen, macht mit. Ja, natürlich kommen dann auch immer gerne mal andere Fragen, wie zum Beispiel, also ich habe da einen Freund, der hat sein Passwort bei Facebook vergessen, könnt ihr ihm das hacken? Also da kommen schon teilweise echt sehr konkrete Anfragen an uns ran.
Die wir dann natürlich alle ablehnen müssen, aber... Es sind aber auch teilweise mal ein paar kuriose Sachen dabei gewesen. Also wir hatten, was war jetzt der eine Fall mit dem Dingskirchen? Das war in der Schule in Harburg. Ich komme gerade nicht drauf.
Harburg war ich nicht.
Achso, nicht dabei, war Rainer dabei, ja. Also wir haben teilweise auch kuriose Sachen dabei, wo ganz konkret nach einzelnen Programmen gefragt wird. Sicheres Datenlöschen ist immer auch ein Thema, das hin und wieder mal aufpoppt, mit Intensität behandelt wird dann, wo wir gerne mit solchen Programmen wie D-Ban dann irgendwie Direct Boot and Nuke, so CD einlegen, Enter drücken, bumm, in die Richtung arbeiten oder das empfehlen, hauptsächlich halt Open Source. Ja. Und nächste Folie? Nächste Folie? Ja. Ja, und jetzt sind wir beim Quo Vadis. Quo Vadis ist für uns natürlich, wohin gehen wir, was werden wir tun, was wird mit Chaos Macht Schule, mit unserem Projekt passieren. Wir sind natürlich alle ein bisschen darauf bedacht, das von den Schulen so ein bisschen wegzukriegen im Moment. Das ist wichtig, was wir in diesen Schulen machen, das ist klar. Aber in Hamburg gibt es 477 Schulen und 240.000 Schüler. Also wir reden hier von 250.000 Schülern. Und wenn wir am Tag 2 Schulen machen, dann kriegen wir es im Jahr vielleicht hin, alle Schüler zu bespaßen. Aber auf einer Non-Profit-Basis ist das ein bisschen schwierig. Und ich glaube, die Lebenspartner haben dann auch irgendwie so ein bisschen was dagegen. Ja, also das Ziel ist, mehr an die Unis zu gehen, mehr Multiplikatoren an den Universitäten zu schaffen, in dem Sinne, dass wir gleich an die Lehrer reingehen, die noch in der Ausbildung sind, mit Workshops, dass wir in Lehrerworkshops selber reingehen und in Lehrerfortbildung meine ich selber reingehen und probieren, da irgendwie Raum zu schaffen. Und dass wir uns auch jetzt ein bisschen Gedanken machen über künftige Sachen, die kommen können. Also dazu zählen unter anderem auch Worst-Case-Szenarios, so Marke, okay, Facebook-Datenbank auf WikiLeaks. Well, fuck. Was tun wir jetzt? Ist das eine Frage? Von den Schülern möchten wir uns jetzt von den
eine halbe Stunde davor.
Ach so.
Gesagt, wir wollen diese auch durch Auftreten Kleidung hier diesen Gap schaffen von den Lehrern.
Ach so.
Ja, und dann gehen die Lehrer aus, damit die genau das wieder machen. Wäre es nicht sinnvoller, wieder auf diese Schülermedien-Lotsen-Konzept zu gehen und darauf zu bauen, statt an Hochschulen zu gehen?
Das ist richtig. Bitte?
Fragen wiederholen.
Achso, ja, die Frage wiederholen natürlich. Ob es nicht sinnvoller ist, anstatt die Lehrer auszubilden, wo wir natürlich nicht direkt auch selber hinwirken, wir wollen ja selber nicht wie die Lehrer wirken, ob wir stattdessen nicht lieber Medienscouts weiter ausbilden wollen. Das ist auch ein Konzept, das wir verfolgen. Mannheim macht das ja bereits. Die Sache ist, dass wir dazu, wie bei der Lehrerfortbildung, im Moment noch ein bisschen rumrudern, in welche Richtung das laufen soll. Deshalb auch Quo Vadis, wir wissen es einfach noch nicht. Wir werden das auf dem nächsten Bundestreffen der Chaos Macht Schule Gruppen durchdiskutieren, wie wir das künftig angehen, weil die Menge der Anfragen ist so massiv gestiegen, dass wir jetzt dafür einen Weg finden müssen. Die Unis sind eine Option, die Medienscouts sind definitiv eine andere natürlich. Ja.
Aber ganz ehrlich, wenn man sich anschaut, wie das Defizit bei vielen Lehrern ist und wie lange es dauert, bis sich so ein Ausbildungsplan in der Universität anpasst, bis so ein Lehrplan angepasst ist, dann muss man einfach hingehen und dafür sorgen, dass die Themen auch von Lehrern behandelt werden und vertreten sind. Also das können wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und sagen, Medienscouts sind geiler, darum machen wir das. Das, also meiner Sicht nach müssen wir das auf jeden Fall beides fahren.
Natürliches Aussterben von
Dinosaurierlehrern hin zu. Das Argument ist, natürlich ist die Durchsetzung des Stoffes alleine dadurch, dass sich die nächste Generation weiter das aneignet, irgendwo gegeben. Aber ja, es dauert uns zu lange. Wir können nicht so lange warten.
Also, wir reden hier über einen Zeitraum von den nächsten 10 Jahren. Und innerhalb von 10 Jahren ist Facebook wahrscheinlich kaputt gegangen und das nächste Netzwerk ist da oder das übernächste schon. Und Das geht einfach nicht zusammen. Wir können nicht einfach die abwarten, bis jetzt, weiß ich nicht, Facebook Generation 3.0 irgendwie draußen ist, um dann anzufangen, den Kindern das vermitteln zu wollen. Weil bis dahin hat dieser Generationswechsel in Elternhäusern bereits stattgefunden und dann ist das, was die Lehrer predigen, das, was die Eltern zu Hause predigen. Was es damit auch pädagogisch wieder in ein etwas seltsames Licht drückt, zumindest aus der Sicht der Kinder. Ja, da vorne.
Weil nachdem die aus der Uni raus sind, bleiben die erst noch 40 Jahre bis zur Rente an der Schule.
Der nächste Vortrag drängt sich jetzt schon hier rein, wir müssen ein bisschen Gas geben. Also kurz noch zur Frage, wir haben, die Frage war, ob wir ob sich lohnt, an die Lehrerfortbildung in die Uni zu gehen, schlichtweg aus dem Grund, weil die 40 Jahre an der Schule verbleiben. Ja, es lohnt sich, weil wir davon ausgehen, dass die Leute auch up-to-date bleiben wollen mit ihrem Wissen. Junge Lehrer sind häufig wesentlich ambitionierter als die älteren Eingefahrenen. Und wir glauben, dass das ein Thema ist, das auf jeden Fall funktionieren wird. So, ich möchte noch mal ganz kurz auf zwei Sachen noch hinweisen. Wo war das? Wir gehen auf jeden Fall noch mal ziemlich krass darauf ein, Spiele, politische Debatten, das wird jetzt ein Thema sein, das sehr stark hochbrodeln wird. Und was wir noch auf der Liste haben, ist natürlich verstärkt so ein bisschen auf die guten Seiten des Netzes auch hinweisen. Im Moment nehmen wir so unseren schwarzen Farbeimer, malen Facebook das Logo so ein bisschen über und sagen, böse. So die positiven Seiten des Netzes, da wollten wir auch nochmal drauf hinweisen.
Ja. Schule at List, das ist die Adresse, da erreicht ihr das gesamte deutsche CMS-Projektteam. Das ist das Wichtige zum Notieren. Da unten, das ist halt Hamburg und Björn und ich.
Gut. Wir danken fürs Wachbleiben, die nicht allzu lauten Schnarchgeräusche. Wer noch Fragen hat, wir sind nach dem Vortrag entweder hier oder draußen zu erreichen, je nachdem, wann die nachfolgende Veranstaltung losgeht. Wahrscheinlich jetzt.